ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich zwei Gäste heute Vormittag. Saskia Hirschberg und Mike Neumann. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ihr habt darüber geschrieben, was Frauen verstehen und Männer nicht sagen. Einmal als Autorin und Diplompsychologe. Und jetzt mag man bei diesem Titel vielleicht erstmal denken, wo führt denn der hin? Was wollt ihr mit diesem Titel sagen?
Also im Endeffekt führt er vor allen Dingen dahin, dass wir sagen wollen, Kommunikation ist eigentlich das A und O, weil wir ganz viel bewerten, egal jetzt ob in Partnerschaften oder sonstigen zwischenmenschlichen Beziehungen, aufgrund unserer Vorerfahrungen eben auch. Und dann nehmen wir vielleicht eine Aussage auf und interpretieren die für uns ganz anders, als die eigentlich gemeint war. Also es dreht sich wirklich ganz viel darum, miteinander zu sprechen.
Und tatsächlich aus der psychologischen Ebene, vieles, was wir über Frauen und Männer wissen oder zu wissen vermeinen, denken, ist tatsächlich eigentlich schon wieder überholt. Ja, da hat sich einiges getan in den letzten 20, 30 Jahren auf der wissenschaftlichen Seite oder auch gerade aufgezeigt, was wir eben denken zu wissen, was gar nicht stimmt. Und das wollten wir auch mal aufdecken.
Magst du ein konkretes Beispiel nennen, was sich da geändert hat?
Also manche Sachen, die so typisch Mann oder typisch Frau sind, dass zum Beispiel Frauen typischerweise besser im Organisieren sind von Dingen. Ja, ist überhaupt nicht haltbar. Oder dass sich grundsätzlich Mann und Frau in ihrer Persönlichkeit eigentlich unterscheiden, ist auch nicht haltbar. Also ganz konkret, zwei Frauen können sich deutlich mehr voneinander unterscheiden als ein Mann und eine Frau.
Wie kommen denn solche Klischees denn? Die halten sich ja meistens auch hartnäckig.
Häufig ist es so, es gibt eine Studie, die wird veröffentlicht, gerade in den 90ern, 2000er Jahren in Amerika, war sehr führend, hat tolle Studien veröffentlicht, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, das prägt sich ein, die beiden Geschlechter, sie kommen, stammen aus unterschiedlichen Planeten, die Unterschiede müssen groß sein. Und man will das ein Stück weit auch, weil natürlich im Alltag, wenn man merkt, naja, typisch Mann, der ist so, ja, der kann nicht organisieren, ich muss den Urlaub selber planen, dann will man natürlich auch ein Stück weit durch die Theorie, durch die Studie sich unterstützt fühlen und am Ende zu denken, naja, so sind sie halt, das hat nichts mit mir zu tun, nichts mit ihm zu tun und dadurch wird das legitimiert.
Okay. Ja. Wir wollen euch erstmal näher kennenlernen. Saskia, du bist Autorin, worüber schreibst du denn normalerweise?
Also normalerweise schreibe ich eigentlich immer gemischt Romane und Sachbücher. Es wechselt sich so ein bisschen ab. Ich mache auch als Ghostwriterin, schreibe ich auch verschiedene Projekte aus unterschiedlichen Genres. Ja.
Und wo begegnet dir im Alltag, dass Männer und Frauen vielleicht manchmal dann doch eine andere Sprache sprechen?
Natürlich im Privatleben, zum Beispiel auch jetzt im Zusammenhang mit meinem Mann oder auch, das kann man ja auf jede Beziehung eigentlich ummünzen, ne? Auf den Vater, auf den Ehemann, Freund, ja.
Wie war das, sich jetzt so intensiv mit diesem Thema zu befassen? Habt ihr selbst etwas geändert in eurer Kommunikation?
Oh, viel auf jeden Fall. Also viele Dinge, wo ich dachte, die sind eigentlich klar, habe ich gemerkt, dass sie doch wieder mir zugeschrieben werden, weil ich ein Mann bin oder eben Partnerin zugeschrieben werden, weil sie eine Frau ist, was totaler Quark ist. Ja. Also gerade die Urlaubsplanung war super. Wer packt die Reisepässe ein? Klar sie, weil sie organisierter ist. Nee, weil ich das einfach von meinen Eltern so vorgelebt bekommen habe. Obwohl, in dem Fall stimmt das sogar, weil ich schlechter organisiert bin, fairerweise. Aber das muss nicht unbedingt so sein, ja.
Das kennen sicher viele, die den Eindruck haben, im Job etwas zu sagen, doch trotzdem kommt es dann nicht so richtig an. Und plötzlich kommt dann Kollege und die Kommunikation läuft wie geschmiert. So eine Situation beschreibt ihr auch in eurem Buch, was Frauen verstehen und Männer nicht sagen. Als Greta nämlich für die Freundin an der Hotelrezeption etwas regeln möchte, klappt das nicht. Und als Oskar dann mit den Rezeptionistinnen verhandelt, läuft es plötzlich. Inwiefern ist sowas eine typische Situation?
Total typisch auch bei uns beiden, weil wir kannten uns ja vorher nicht, hatten gemeinsam geschrieben. Saskia hat natürlich angefangen, sie ist erfahrene Spiegel-Bestseller-Autorin und ich hatte ihr Feedback gegeben gehabt zu den ersten beiden Kapiteln und ich hatte auch den Eindruck gehabt, das ist ein bisschen zu viel Feedback gewesen. Und dann kamen wir eigentlich schnell zu dem Begriff auch Übergriffe und haben den eigentlich verarbeitet.
Hm. Ja, also ich weiß nicht, ob man das als Frau auch nochmal häufig, also ich glaube, als Frau begegnet man sehr häufig übergriffigem Verhalten. Ich kenne das zum Beispiel auch aus beruflichem Kontext, aus quasi meiner früheren Berufstätigkeit. Da war ich doch schon in so einer männerdominierten Branche und da ist mir das tatsächlich sehr häufig begegnet. Und ich weiß nicht, vielleicht war ich deswegen auch besonders entweder aufmerksam oder vielleicht auch sogar empfindlich in Bezug darauf, aber...
Was können denn die Leserinnen und Leser aus so einer Situation dann mitnehmen? Denn euer Buch, wir verraten schon mal so ein bisschen daraus, besteht ja aus ganz, ganz vielen Beispielen in der Kommunikation zwischen Männern und Frauen.
Also ganz klar drüber reden. Du hast es ganz klar gesagt, wow, okay, da ist ein bisschen viel Feedback. Ich wurde zu Feedback auch eingeladen, ja. Und gleichzeitig auch, dass ich merke und ihr auch die Chance gegeben habt, also wir uns, wie ist es gerade aufgenommen worden? Was hat es mit uns gemacht, um überhaupt den anderen mal zu verstehen? Also noch gar nicht zu bewerten, auch gar nicht groß zu entschuldigen, sondern einfach nur mal zu verstehen, was ist deine Perspektive, was war meine Perspektive, um überhaupt zu begreifen, wow, wir gucken auf die eine Sache auch komplett unterschiedlich drauf. Und ja, und dann haben wir eigentlich relativ schnell erkannt, da steckt so viel drin. Ich glaube, dem müssen wir uns ein Kapitel widmen.
Ja. Wie kommt es dann, dass man von außen auch anders draufkommt, um bei dieser Situation zu bleiben? Denn Oskar kommt daher und geht so als der charmante Mann, der das dann alles toll regeln kann. Und Greta hatte eigentlich die ganze Vorarbeit gemacht und stand aber dann am Ende im Grunde als die Zicke da.
Ja, also ich glaube, das war auch tatsächlich so ein bisschen das, was mir jetzt ganz besonders auch am Herzen lag. Und ich glaube, das konntest du dann auch nachvollziehen. So ein bisschen auf die blinden Flecken aufmerksam zu machen, die, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, jedes Geschlecht vielleicht hat, aber einfach jeder individuell auch hat, dass man so ein bisschen den Horizont öffnet für den Blickwinkel und einfach dann vielleicht schon mal im Vorfeld verstehen kann, okay, Moment, ich nehme jetzt vielleicht einen Ticken zurück, die Person hat sich da schon Mühe gemacht, ne? Oder, also ich glaube, das war auch so ganz wichtig. Und auch so zum Thema übergriffiges Verhalten. Das ganze Ding kann man natürlich auch umdrehen, weil ich natürlich jetzt als die erfahrenere Schreiberin auch aufpassen musste, dass wenn er jetzt Text produziert hat, dass ich da nicht jetzt hierher gehe und sage, ne, boah ey, das ist ja alles nix, ne? Also muss ich nochmal komplett drüber. Habe ich sicherlich auch gemacht.
Es gibt so eine Situation da, es richtig zu spüren, dass der Mann richtig Sorge hat. Er könnte übergriffig gewesen sein, in Form von, dass er die Frau berührt hätte. Mike, ist das inzwischen eine größere Sorge als früher?
Oh, gute Frage, ob sie größer ist. Also sie ist auf jeden Fall groß. Medial natürlich die Frage, darf der Mann, soll der Mann den ersten Schritt überhaupt machen? Jetzt mal weg von der Übergriffigkeit hin zu, wann darf ein Mann, sollte ein Mann körperlich sein? Nein heißt nein. Wir erinnern uns, MeToo-Debatte etc. Das ist schon ein deutlich sensibleres Thema geworden. Also selbstbewusst aufzutreten, die Grenze hinzu, das ist jetzt schon übergriffig, die ist schon dünner geworden, auf jeden Fall. Ja.
Saskia, euer Buch spielt am Gardasee in Italien. Jetzt ist es natürlich auch kulturell bedingt immer anders, auf das Thema Berührung zu schauen. Also da ist vielleicht eine Berührung was anderes als in Deutschland. Habt ihr das mitbedacht?
Also wir haben uns natürlich ganz bewusst darüber Gedanken gemacht, jetzt Greta und Oskar sind beide deutsch, ne, aber wir haben natürlich schon noch immer im Hinterkopf gehabt, das haben wir auch teilweise im Buch ja dann berücksichtigt, wie gehen zum Beispiel Italiener mit Gefühlen um, ne, oder auch mit dem Thema Distanz, also so dieser persönliche Radius, da kommt ja oft ein Südländer, also auch meine persönliche Erfahrung, mal deutlich näher. Also meine beste Freundin ist Italienerin beispielsweise, die steht ja so vor mir mit ihrer Nase an meiner, wenn wir vertraut sprechen. Das finde ich super süß, ne? Aber das findet sie gar nicht nah. Also es ist tatsächlich wirklich auch kulturell bedingt, wie nah komme ich jemandem, genau, oder eben nicht.
Und jetzt, um nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, also da macht sich Oskar eben in dem Fall große Sorgen, er sei übergriffig gewesen. Und wie löst sich das dann auf?
Genau, das Spannende ist ja, dass er nur hört, dass er übergriffig war, kann es überhaupt nicht einordnen und sein erster Gedanke ist, um Gottes Willen, habe ich sie irgendwie berührt. Ja? Wie löst er es auf? Er löst es auf mit dem Satz, auch Sexisten müssen mal was essen.
Genau, also eigentlich führt es ja dazu, dass es fast zwei Kapitel lang Missverständnisse gibt. Oskar ist fix und fertig, zieht sich komplett zurück. Das führt natürlich auch dazu, dass sich dieses Missverständnis nicht so schnell klären kann und Greta immer weiter hochkocht und ihr Bild von ihm sich immer mehr verschärft im Endeffekt. Und nachher löst sich eigentlich wirklich nur auf, indem die beiden dann wirklich irgendwann kochen die wieder runter und kommen dann ins Gespräch. Also da ist auch wieder das Thema Gespräch ganz wichtig. Und es ist wirklich dann so, dass der Oskar einmal ganz klar sagen muss, also ich muss das jetzt mal für mich klarkriegen. Habe ich dich irgendwann angefasst?
Genau, er muss in die Kommunikation. Und das macht er nicht. Genau das macht er nämlich nicht. Er hört das, dreht sich um und geht und zieht sich in sein Zimmer zurück. Und das ist leider immer noch klassisches männliches Verhalten tatsächlich, im Sinne von einer Konfrontation, nicht in die offene Kommunikation zu gehen, im Sinne von, wie meinst du das, sondern sich angegriffen fühlen, Scham zu empfinden. Sozialisierung ist auf keinen Fall gewollt, als Mann, der in Deutschland aufgewachsen ist, eine Scham zu empfinden in der Öffentlichkeit, also die Flucht.
Und was geholfen hätte, wäre einfach die Frage.
Genau. Hey, Moment, wie meinst du das? Einfach nur, wie meinst du das? Ja? Um ihr die Chance zu geben, also in dem Fall Greta, sich eigentlich klar verständlich auszudrücken, du warst gerade in der Rezeption übergriffig im Sinne von, du hast mir eigentlich meine Arbeit weggenommen. Ja.
Ihr habt jetzt keinen klassischen Ratgeber geschrieben und dennoch sind ganz viele Tipps da drin. Mhm. Welche Form habt ihr da gewählt?
Also wir haben ein unterhaltendes Sachbuch oder erzählendes Sachbuch gewählt, weil man dann einfach ein bisschen ja, lockerer mit einem Sachthema umgehen kann. Dann kann man ein bisschen fluffiger weglesen. Ich finde das immer ganz schön und kann auch einfach so ein bisschen mit dem Setting spielen, jetzt im Sommer mit dem Gardasee. Und genau, ich glaube, dann geht die Information leichter in den Kopf, als wenn das sich so staubig und trocken liest, ja.
Genau. Und halt ganz viele praktische Beispiele, wirklich gelebt, dass man das Ganze auch lesen könnte als einen reinen Roman. Ja. Und wir wollten unbedingt diesen erhobenen Zeigefinger nicht drin haben.
Ja, genau.
Das war uns am allerwichtigsten. Weil viele Dinge sind ja auch heute noch gar nicht wirklich klar. Es gibt immer viele Studien zu unterschiedlichen Themen. Es kann durchaus sein, dass nächstes Jahr wieder eine neue Studie rauskommt, wo es heißt, Männer ticken doch vielleicht anders, oder? Und deswegen, genau, wollten wir das ein bisschen zeitlos gestalten.
Gibt es eine Einordnung von dem, was wir an typischen Verhalten männlich, weiblich, wissenschaftlich einordnen können? Wie viel wissen wir davon inzwischen?
Also schätzungsweise 10-20% maximal. Was wir wissen tatsächlich, ist weniger, wie wir uns verhalten. Also da sind Männer und Frauen tatsächlich relativ ähnlich, ja, wenn man die Persönlichkeit denkt. Man kann jetzt nicht sagen, dass Frauen generell extravertierter sind als Männer. Aber wenn wir uns angucken, was wir tun, also Hobbys, da teilen sich tatsächlich die Geschlechter auf. Ja, wenn ich sage Fußball, Pfeil und Bogenschießen, vielleicht wettkampforientiert schwimmen, dann würde man eher Männer dazu zählen. Und wenn man sagt, eher vielleicht Mode interessieren, vielleicht Reitsport etc., tatsächlich mehr Frauen. Und das ist aber wieder ein Zeichen für Sozialisierung und eben nicht, dass es tatsächlich angeboren ist.
Ihr schreibt darüber, ja, was im Grunde ja jeder möchte, dass in Beziehungen echte Nähe entsteht, warum das allerdings häufig so schwer ist. Und dann macht ihr eine Beobachtung, dass manchmal im Austausch mit eher Fremden Nähe auch schneller entsteht. Vielleicht könnt ihr so eine Situation mal beschreiben.
Man sitzt im Zug mit einer anderen Person oder man sitzt im Zugabteil, es widerfährt einem etwas, vielleicht schlechte Nachricht, heult, es kommt eine fremde Person auf einen zu, fragt, ist irgendwas los? Und man ist ganz offen und öffnet sich dieser Person, dieser fremden Person, teilt sich mit, was man vielleicht dem eigenen Partner oder Partner nicht sagen würde, weil man keine Angst vor Konsequenzen hat. Ja, die Person ist fremd, die sieht man vielleicht nie wieder. Man braucht ja ein Ventil, man lässt sich raus, man lässt sich aus. Und in dem Moment ist das einem eigentlich auch da tatsächlich egal. Ja, aber diese fehlenden negativen Konsequenzen, und darauf basiert ja unser Buch, ist tatsächlich dieser Schlüssel, mal alle Hüllen fallen zu lassen und alle Masken fallen zu lassen.
Und dennoch geht es euch ja darum, diese echte Nähe eben in der Partnerschaft entstehen zu lassen. Welche Lösung habt ihr da gefunden?
Gut, also klar, wir haben ja auch schon mal eingangs gesagt, es geht ganz viel um Kommunikation. Und da ist nicht nur wichtig, wie bringe ich was rüber, sondern auch eben, und dieses, wie erkläre ich mich, sondern auch dieses Zuhören. Also das finde ich auch ganz spannend, wirklich mal zu verstehen, woher kommt der Partner, warum sagt er das, warum macht er irgendwas, ne? Das öffnet schon auch nochmal so den Horizont auch und man lernt dann auch einen Partner, den man wirklich auch vielleicht schon länger kennt und auch zu wirklich gut zu kennen glaubt, auch immer nochmal ganz überraschend auf eine neue Weise erkennen tatsächlich.
Was hilft denn da, die Neugier zu behalten? Ihr gebt ja auch so einige Fragen mit, die es wichtig wären, in der Partnerschaft zu stellen.
Also der Klassiker natürlich ist, wenn man schon merkt, das ist eine angespannte Situation, ja, dann heißt es, du hast schon wieder die Geschirrspülmaschine nicht ausgeräumt oder der Müll ist immer noch nicht draußen. Erst einmal kurz zu fragen, hey, wo stehst du gerade, wie meinst du das gerade?
Ja? Geht es eigentlich um den Müll oder geht es um was anderes?
Genau, hilft natürlich in dem Moment, und das ist ja spannend, überhaupt der anderen Person, Partnerin, Partner, die Möglichkeit zu geben, selber zu reflektieren, was will ich überhaupt? Denn häufig ist es so, wir wissen selber für uns gar nicht unbedingt, was gerade unsere Bedürfnisse sind, was wir wollen. Also erste Stufe, ich muss wissen, was will ich eigentlich, vielleicht gerade heute oder generell. Und zweitens, bin ich in der Lage, das auch dem anderen rüberzubringen, zu artikulieren? Und drittens bin ich auch in der Lage zu verstehen, ob der andere gerade auch empfänglich dafür ist. Ja, das ist wirklich eigentlich sehr komplex. Ja, sind wir natürlich Sender-Empfänger-Modell. Aber wir scheitern oft daran, dass wir sofort, es wird was gesagt, wir reagieren drauf, es wird getriggert und blenden auch unsere eigenen Bedürfnisse aus.
Saskia, was wolltest du noch sagen? Du sagtest gerade so, ja.
Ja, weil ich, genau, das war auch so eben genauso spannend. Ne? So dieses Thema, wann ist jemand überhaupt bereit für ein Gespräch? Passt das jetzt gerade rein? Der eine denkt jetzt vielleicht, ach, jetzt ist irgendwie Feierabend, jetzt sitzt die gemütlich auf der Couch, jetzt kann ich mal das Riesenthema, das mich sowas von stresst, jetzt mal hier hinknallen auf den Tisch. Aber vielleicht hat sich jetzt sie gerade gedacht, oh, jetzt habe ich endlich den ganzen Tag rum, jetzt will ich einfach mal nur entspannen. Dann kann das genau der falsche Zeitpunkt sein. Ne? Und deswegen ist immer gut zu wissen, hey, hast du jetzt gerade Nerv für ein Gespräch? Mhm. Ne? Einfach das mal so auch abzuklappern. Und nicht davon auszugehen, dass man jetzt weiß, wann man dem anderen was überbringen kann oder nicht. Auch eine schlechte Nachricht, ne? Ist ja so ganz klassisch. Oh, jetzt ist vielleicht ein schlechter Zeitpunkt, weil jemand ist irgendwie verstorben, krank, keine Ahnung. Oh, jetzt hat er Geburtstag, jetzt ist Weihnachten, jetzt kann ich ihm das und das nicht sagen oder ihr, ne? Also ich glaube, dieses wirklich dem anderen zu überlassen, wann ist er denn bereit für ein Gespräch?
Und dann noch zu dem Klassiker, du hast die Geschirrspülmaschine nicht richtig eingeräumt, ja. Da ist ja schon der Vorwurf mit drin.
Ja,
also
genau.
Ihr kommt dann ja auch mit diesem Klassiker Ich-Botschaften.
Ja.
Warum ist das wichtig?
Genau, weil es natürlich nicht angreifend ist, sondern nur dem anderen vermittelt, wo befinde ich mich gerade? Ja, lohnt es sich jetzt gerade, eine Diskussion anzufangen? Wo steckt gerade Partnerin, Partner? Aber auch selber sich darüber klar zu machen, wie es mir eigentlich tatsächlich in dem Moment gerade geht. Was ich hier liebe, ist auch dieses Rollenkonzept. Also, wenn Saskia das anspricht, sie liegt auf der Couch, möchte sie jetzt gerade ein Gespräch haben mit ihrem Mann als die Mitbewohnerin vom Mann? Oder als die Ehefrau oder vielleicht als die gemeinsame Mutter ihrer Tochter.
Welchen Unterschied macht das?
Also als Mitbewohnerin habe ich einfach ganz andere Wünsche und Begehren an den Ehemann. Vielleicht, dass es sauber ist, dass es aufgeräumt ist, das ist die eine Sache. Als Ehefrau habe ich auch andere, ne, gemeinsam vielleicht den Hausstand, vielleicht das Finanzielle, die Sicherheit. Als Partnerin habe ich natürlich auch erotische oder sexuelle oder begehrenswerte Wünsche. Als Mutter der Tochter natürlich Sorge um die Tochter, geht es unserer Tochter gut. Also unterschiedliche Rollen und ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und dem anderen klarzumachen, ich gerade in der Rolle als Mitbewohnerin oder als Partnerin, nicht Mutter, nicht Ehefrau, als Partnerin, wünsche mir von dir, das sind wir wieder bei der Ich-Botschaft, wer das hinbekommt, sehr hilfreich.
Hohes Niveau.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein in unsere Sendung Liebe und Beziehung, was Frauen verstehen und Männer nicht sagen. Hubert aus Stuttgart möchte nämlich wissen zum Thema Kommunikation. Haben es gleichgeschlechtliche Paare in einer Liebesbeziehung einfacher? Wer von euch möchte was sagen? Saskia Hirschberg oder Mike Neumann?
Ja, sehr, sehr spannende Frage. Also einfacher, ja und nein. Einfacher im Sinne von, es gibt keine Rollenklischees, es gibt keine klaren Rollenbilder. Du machst das, weil du bist ja die Frau oder du bist der Mann. Ja, Organisation des Haushalts. Vielleicht wer am Ende mehr Einkommen hat, wer vielleicht das Auto zur Werkstatt fährt und Co. Das müssen gleichgeschlechtliche Beziehungen oder Paare müssen das tatsächlich erstmal wieder ausmachen und miteinander drüber reden, überhaupt zu klären, wer fühlt sich dafür verantwortlich oder hat eine Begabung.
Also im Grunde führt alles, was ihr sagt, auf das Miteinanderreden zurück. Ist es so? Kann man es einfach so auf diesen Nenner bringen?
Als Schritt zwei. Schritt eins ist, sich selber bewusst machen, was will ich, was kann ich, was bin ich bereit zu geben, wo ist meine Grenze? Und das gerne immer in Abstimmung mit der Partner, mit dem Partner. Ja.
Und es geht ja darum, das Gegenüber besser zu verstehen und sich einzufinden. Ihr habt ein gutes Beispiel im Buch gewählt, nämlich den Kellner Luca. Der taucht immer wieder auf. Der scheint ein guter Menschenversteher und Menschenkenner zu sein. Das sind ja Kellnerinnen und Kellner oft, ne?
Ja, wahrscheinlich, weil die doch ganz viel einfach auch beobachten bestimmt so im Alltag, ne? Und einfach so mitbekommen, okay, wie ist die Körpersprache, wie ist überhaupt der Ton am Tisch und unser Luca hat sich da immer ganz gut eingebracht in die Geschichte und vielleicht mal ein bisschen eine Hilfestellung gegeben. Wenn die beiden nicht mehr zusammenkommen wollten, hat er dann Greta mal mit an den Tisch platziert, ne? Was Greta vielleicht erst nicht so geschmeckt hat, aber nachher dann dazu geführt hat, dass sie mit Oscar reden musste und dann letztendlich auch im Konflikt geklärt werden konnte, ja.
Und Luca ist auch ein wunderbares Beispiel für Sozialisierung, ja, weil eigentlich ist es so, dass tatsächlich Frauen einen Tick stärker sind als Männer, um Ausdrücke, Situationen wahrzunehmen, zu lesen. Ja, die sind ein bisschen sensibler, weil sie aber auch früh von frühen Kindheit auf eigentlich darauf getrimmt werden. Die Erwartung, dass eine Frau eine Stimmung lesen kann, ist tendenziell größer als bei Männern. Bei Männern lässt man es eher durchgehen, dass sie es nicht können. Deswegen haben wir bewusst den Luca genommen, weil Männer können das natürlich. Ich muss nur ein Aber einfügen. Frauen sind zwar besser zu erkennen, da ist irgendwas im Busch, sie sind aber nicht besser oder schlechter als Männer zu begreifen, warum. Mhm. Ja, also Frauen neigen tendenziell eher dazu, diese Situation auf sich zu beziehen. In der Regel hat das aber gar nichts unbedingt mit der Person zu tun oder mit der Frau oder mit dem Mann. Und da, das machen Männer weniger. Deswegen die Interpretation der Situation, da sind die Geschlechter wieder gleich stark oder schwach.
Und die kommt dann auch drauf, dass Frauen sich wohl eher, Frauen eher dazu neigen, sich zu entschuldigen. Wie kommt das?
Tatsächlich daher, das ist eine wunderbare Attributionstheorie, nennt man die von Kelly, sehr spannend. Frauen suchen tendenziell, wenn Dinge passieren, negative Dinge passieren, suchen sie tatsächlich tendenziell den Fehler eher bei sich. Männer schieben es eher auf externe Umstände, sagen Pech gehabt. Und wenn tatsächlich etwas Positives passiert, denken Frauen, sie hatten Glück. Und Männer haben eher die Tendenz, es sich zuzuschreiben. Ja, das ist gemein, das passiert tatsächlich so. Man sagt, eine Begründung dafür evolutionsbiologisch ist, dass man davon ausgeht, Frauen sind natürlich vornehmlich für die Kindererziehung zuständig, rein evolutionsbezogen, nicht unbedingt modern. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, wenn etwas Negatives passiert, erstmal zu gucken, was kann denn ich in meinem Verantwortungsbereich ändern, optimieren, damit es natürlich auch dem Nachwuchs gut geht.
Und ihr nehmt ganz viele Beispiele aus dem Leben in eurem Ratgeberbuch, was aber wie eine Geschichte erzählt ist, auf. Und zwar gibt's da Figuren, die viele sicherlich im Alltag auch wiederfinden. Zum Beispiel die eine Freundin, die zwar regelmäßig datet, allerdings führt das dann nie zu einer Beziehung. Und ihr seid dann in die Analyse gegangen. Woran kann sowas liegen? Wer mag's erzählen?
Jetzt vielleicht ganz kurz einmal die Angie haben wir erwähnt. Die ist ganz extrem auf der Suche nach der Liebe und nach einer Beziehung und datet sich quasi um den Verstand. Und das ganze Ding geht aber irgendwie nie auf. Nach ein paar Dates sind die Männer immer weg. Und da hat man natürlich dann geschaut, okay, was macht die denn vielleicht? Womit könnte sie vielleicht verschrecken? Aber natürlich haben wir auch geschaut, dass jetzt nicht unbedingt der Fehler bei Angie liegen muss. Kann auch bei den Männern liegen. Aber wir haben letztendlich herausgefunden, dass Angie immer zu viel Preis gibt, zu schnell zu viel und das dann von den Männern eher als, naja, es wird abschreckend empfunden, wie so eine Art Ballast, kann man fast schon sagen. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen...
Absolut, ja. Also wir haben da dieses Zwiebelprinzip der Intimität eingeführt. Das bedeutet, und ist auch gerne ein Tipp an alle Zuhörenden, man soll nicht alles immer sofort teilen, das soll natürlich auch spannend sein, sondern einfach so abwechselnd, schrittweise von sich was erzählen. Ne? Vielleicht mal kurz erzählen, vielleicht aus dem Elternhaus, aus dem man kommt, von erstmal angefangen vom Lieblingsessen, der Lieblingsfarbe, Lieblingslokalität, vielleicht mal kurz Abriss zur Kindheit. Und dann wichtig, auch immer darauf achten, dass natürlich dann die Auserwählte der Auserwählte auch darauf reagiert und auch etwas teilt. Ja, dass man sich gegenseitig annähert, intimer wird, natürlich auch erstmal sprachlichen Gedanken und sich so annähert, um eben zu vermeiden, genau was du gesagt hast, Saskia, dass man so überladen ist und den anderen eigentlich überfordert und sagt, boah, ich bin vielleicht seit 10 Jahren in Therapie, mir ist damals was passiert, ja, und dann fühlt man sich eher mal betroffen, ist vielleicht empathisch, aber fühlt sich eigentlich in dem Moment komplett überfordert, ja, das darf man, das soll man auch zu einem gewissen Zeitpunkt gerne kundtun. Aber eben, das soll langsam aufbauen.
Und das langsame Kennenlernen ist dann ja auch etwas Schönes dann in dem Fall. Und warum begreift aber Angie in dem Fall das nicht und macht immer wieder denselben Fehler? Also woran liegt das?
Dass genau wieder diese Kommunikation fehlt, dass natürlich keiner der Herren in dem Falle ihr zurückspiegelt, Angie, vielen Dank, das ist mir jetzt zu viel, sondern die brechen ab. Ja, was wir leider heute sehr viel miterleben, ist das ganze Thema Ghosting, ja, dieser spontane Kontaktabbruch. Haben wir auch nochmal ein extra Kapitel draus gemacht, weil das momentan einfach ein Thema ist unserer Gesellschaft, gerade durch die sozialen Medien, was sehr häufig passiert, wo eigentlich häufig, nicht immer, aber eine Überforderung mit einer Situation besteht. Und deswegen von Mann und Frau, so viel darf gespoilert werden, gleichermaßen auch passiert, aus unterschiedlichen Gründen, dann auf einmal geghostet wird oder der Kontakt abgebrochen wird.
Und dann wäre es ja im Grunde ein guter Hinweis für diejenigen, die geghostet werden. Was mache ich denn da? Weil oft wird ja der schwarze Peter dann dem Gegenüber zugeschoben. Aber vielleicht ist das eine gute Reflexionsmöglichkeit. Kann man das so interpretieren?
Definitiv. Also wenn man einmal geghostet wurde, hat das ganz selten was mit einem selber zu tun, vielmehr mit der Person, die geghostet hat. Wenn aber jetzt der eine oder andere oder die eine oder andere zuhört und sich denkt, ich werde permanent geghostet, dann ist da ein Muster dahinter. Und da muss man sich schon mal angucken, was erzählt denn die Person vielleicht beim Daten oder beim Texten der anderen Person, da, wie man drauf kommen kann, warum vielleicht da ein Kontaktabbruch stattgefunden hat, ja.
Ja, und dann gab es noch den Fall, wo Carlos von seiner Frau immer mit dem Handy kontrolliert wurde. Das kennen vielleicht auch manche aus ihren Beziehungen. Auch da habt ihr analysiert, was das für Ursachen sein können.
Ja, grundsätzlich eben das große Thema Eifersucht, ne? Dahinter steckt ja eigentlich in den meisten Fällen eine Verlustangst irgendwo, ne? So dieses, der Partner könnte mit jemand anderem Kontakt haben oder mich nicht in alles einweihen. Und unterm Strich ist es immer das Thema, Angst zu haben, jemanden zu verlieren und nicht mehr die erste Geige zu spielen oder was auch immer, ne? Also
wie lässt
immer
sich das,
Vorerfahrung im Endeffekt, ne?
Wie lässt sich das auflösen?
Ja, im Endeffekt auch wieder durch offene Kommunikation, ne?
Genau, also wir hatten auch genau diese eigene Unsicherheit natürlich. Das hängt tatsächlich ein Stück weit vom Schweregrad ab, ne? Wenn ich höchst unsicher bin und deswegen sehr krankhaft eifersüchtig bin, ja, dann lässt sich das jetzt nicht einfach mit einer normalen Kommunikation klären. Wir hatten in dem Beispiel, glaube ich, Conchita und Carlos die Möglichkeit gegeben.
Ja, genau, mit dem Vater von Conchita.
Genau, dass er mal mehr die Familie kennenlernt, dass sie einen gemeinsamen Abend wieder haben. Die sind auch schon lange zusammen, ja. Um ihr einfach mal das Gefühl zu geben, sie bekommt die volle Aufmerksamkeit von ihm. Also da erstmal zu gucken und zu prüfen, Moment, ist es denn aktuell einfach nur ein temporärer Aufmerksamkeitsmangel oder steht da viel mehr drin? Und das kann man mal ganz gefühlvoll langsam testen, schöner gemeinsamer Abend beim Italiener und gucken, ist denn die Geliebte, der Geliebte weniger eifersüchtig, bringt das schon was? Oder steckt tatsächlich mehr dahinter?
Aus Blansingen schreibt uns Walter per Mail ins Studio und sagt also, meiner Lebenserfahrung nach spielen bei gleichgeschlechtlichen Paaren eher einer immer die weibliche bzw. männliche Rolle. Ja, es drängte sich sogar jeweils regelrecht massiv auf. Wie habt ihr, habt eben gesagt, ja, im Grunde spielt es keine Rolle, aber von der Beobachtung her würde ich das unterstreichen, was Walter da sagt.
Ja, oder zumindest muss es wirklich definiert werden, ja. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend. Die Frage, die wir ja auch auflösen möchten, ist, was ist denn immer typisch männlich, typisch weiblich? Ja, also wir verbinden häufig immer mit Sachen, mit verschiedenen Hobbys immer etwas Gender-Spezifisches. Gerade wenn beim Stichwort Gender natürlich mit dem Gendern, mit dem Gender-Sternchen, hat man mal Untersuchungen gemacht, was zum Beispiel Sprache mit uns macht. Wenn ein Substantiv einen unterschiedlichen Artikel hat, man hat sich angeguckt, im Deutschen heißt es ja die Brücke, also feminin. Und im Französischen Le Pont, also der Brücke quasi. Und man hat Franzosen und Deutsche gefragt, wie bewertet ihr, welche Attribute, Adjektive gibt ihr denn in dem Fall der Brücke? Und die Franzosen, die ja sagen Le Pont, der Brücke, sagen ja, die ist statisch, sie ist tragfähig, sie ist robust, ja, sie ist Verbinder, Überbrücker. Und die Deutschen sagen überwiegend elegant, fragil, vielleicht sogar geschwungen, ja, ästhetisch. Also man merkt schon aufgrund der unterschiedlichen Artikel, weiblich, männlich, dass wir unser Gehirn schon anders funktioniert, tatsächlich neurowissenschaftlich. Und deswegen auch, was ist in dem Fall denn typisch männlich, typisch weiblich?
Na, vielleicht von der Optik alleine, wie wir auch da geneigt sind zu werten. Wir werten ja in erster Linie oft.
Und dann, genau, ganz optisch natürlich. Ja, also das ist tatsächlich etwas, wo wir wissen, dass sich Männer und Frauen wieder nicht in dem Wie, sondern dem Was unterscheiden. Also die Vorliebe zum Beispiel für Mode oder für Kosmetik haben ganz stark überwiegend Frauen. Man könnte natürlich jetzt beim gleichgeschlechtlichen Paar sagen, vielleicht wenn der Mann, ein Mann eher sich für Mode interessiert, vielleicht sogar schminkt, ja, vielleicht lackierte Nägel haben, da könnte man sagen, ah, typisch weiblich-männlich. Da würde ich dagegen halten und sagen, das kann in der Dimension stimmen. Das heißt aber nicht, dass die Person dann auch ist, die den Haushalt macht, gleichzeitig sich nicht für Autos interessiert. Ja, oder,
das ist dann nur ein Merkmal, also so man muss genauer hinschauen. Genau. Und das ist ja im Grunde eure Botschaft, genauer hinzuschauen. Also nicht gleich den Deckel drauf zu machen und sagen, ja typisch Klischee, männlich, weiblich, sondern jeder ist dann doch wieder etwas anders.
Genau, und damit spielen sich selber rauszusuchen, koche ich eigentlich gerne oder koche ich nur, wenn meine Mutter mal gekocht hat und alle erwarten, dass ich koche. Mein Mann kocht eigentlich viel besser als ich, das ist der bessere Koch, dem macht das vielleicht viel mehr Spaß. Und sich dann aus dieser Rolle zu befreien.
Vielleicht nehmen wir uns trotzdem noch mal so ein paar Klischees vor und ihr sagt, was ihr beobachtet habt, was dran ist oder nicht. Also gibt ja auch das Klischee, Männer sind direkter als Frauen. Stimmt oder stimmt nicht? Saskia, was beobachtest du?
Direkter, vielleicht aber auch einfach, schneller dabei, was aus, ja, dann in dem Sinne, wenn direkt bedeutet, schneller was zu sagen oder auszusprechen, was ihnen vielleicht gegen den Strich geht oder wo sie sich irgendwie nicht gut oder ungerecht behandelt fühlen, kann schon sein, dass ich das so beobachte, ja. Ich weiß nicht, ob das was mit Höflichkeit auch zu tun hat, dass man jetzt wieder als Frau sehr dazu erzogen wurde, sehr höflich zu sein, bloß niemandem auf den Schlips zu treten und diese Dinge und dann vielleicht eher auch mal was runterschluckt und so der Harmonie wegen etwas vielleicht nicht anspricht. Und man hat da vielleicht auch weniger erstmal Angst vor der Konfrontation oder ihm wird es auch nicht so schnell krumm genommen und als unhöflich eingestuft, wenn er da mal ein bisschen gerade rausspricht, kann schon sein.
Auf diese Bewertung geht ihr im beruflichen Kontext ja auch im Buch ein. Also das ist dann ja auch Thema, wie Frauen, die direkt sind, bewertet werden. Und bei Männern wird es eher positiv bewertet als bei den Frauen. Ja. Warum ist das denn so?
Genau, weil bei der Frau schon die Erwartung immer ist, eher zu gucken, dass es allen gut geht, eher die fürsorgliche Dimension, Aspekte. Der Mann darf, genau wie du gesagt hast, der darf geradeaus sein, der darf konfrontativ sein. Das ist tatsächlich wieder Erwartungsmanagement. Es gibt natürlich genügend Frauen, die auch im Job sehr tough sind, sehr durchsetzungsfähig sind, aber sie haben dann von vornherein gleich das Emblem, die ist schon eine Taffe. Ja, das würde man beim Mann gar nicht sagen, obwohl er vielleicht genauso direkt ist. Ja.
Na, das Taffe eben nicht, denn im Buch benennt ihr das Wort Zicke und lasst euch darüber aus. Ja. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagen möchtet.
Ein schönes Wort, das dich triggert, ja.
Ein Wort, das triggert. Ich glaube, es triggert viele Frauen, weil es tatsächlich, und das schlüsseln wir ja auch im Buch so ein bisschen auf, also alles, was eine Frau unbequem macht in Männeraugen oder wessen Augen auch immer, muss man ja auch vorsichtig sein, was man da so sagt, ist ja, die Frau ist zickig. Also hat die jetzt auf irgendwas keine Lust, ist sie zickig, ist sie anstrengend, ist sie zickig. Also es ist ja ganz egal, was eine Frau macht. Zickig, das ist so ein Wort, das ist einfach negativ und das ist eine Beleidigung und das wird aber einfach super oft verwendet. Und ja, keine Ahnung, also mich triggert das Wort total, weil ich es auch ungerecht einfach empfinde. Es wird nie geguckt, warum weigert sich eine Frau etwas zu tun oder warum geht sie jetzt in die Diskussion, warum, was auch immer das Warum ist. Es wird einfach gesagt, boah, zickig, sie ist laut, sie ist anstrengend, sie hat schlechte Laune, ganz egal, die Ursache ist wurscht, aber sie ist zickig.
Ja, damit ist die Diskussion gleich erledigt, oder? Was sagt der Psychologe?
Ja, das ist spannend. Wir haben nach einem Pendant gesucht gehabt, hatten für Männer keines gefunden. Wir waren dann irgendwann auf den Neandertaler gekommen.
Aber der Zickerich.
Der Zickerich, genau. Tatsächlich ist auch die Frage hier wieder, wie gehe ich auch damit um als Frau? Also ich hatte ein Positivbeispiel genannt, als Frau durchaus in der Berufswelt als tough angesehen zu werden, ist ja durchaus positiv. Man muss eben dazu stehen können. Da muss man durch in einer immer noch sehr männerdominierten Welt. Genau, also in dem Fall, wenn es dann die Zicke ist, dann ist es heute die Zicke. In dem Moment, wo man natürlich mehr grundsätzlich, das stört jemanden, zeigt man natürlich einen wunden Punkt und der kann einem tatsächlich beruflich gerade zum Verhängnis werden. Dann nur der Tipp hier tatsächlich drüber zu stehen und zu sagen, Zicke, was auch immer, in dem Fall passt die Entscheidung, die ist richtig, ich stehe dazu. Nächster Punkt.
Ganz viel hat mit Erwartungen zu tun an Frauen und an Männer. Darüber wollten wir noch kurz sprechen mit Saskia Hirschberg und Mike Neumann. Mike, du sagtest nämlich, ja, zu dem Thema wolltest du noch was ergänzen, was wir gerade besprochen hatten mit den Zicken.
Mit den Zicken, genau. Die Erwartung tatsächlich, wenn sich jetzt die Kollegin, gerade im beruflichen Kontext, aber auch privat, ein bisschen mal die Ellenbogen ausführt und sagt, ich sehe das anders und vielleicht sogar als Zicke abgestempelt wird, was total unfair ist in dem Moment, weil sie eigentlich auf ihren Standpunkt beharrt. Warum wird das anders wahrgenommen als beim Mann? Weil man von Frauen eher erwartet, dass sie sich auch anpassen. Ja, ich habe vorhin auch gesagt, eine Frau ist ja auch besser darin, vielleicht eine Stimmung zu lesen, auch im Raum. Ja. Und die Erwartung, also wieder das Soziale, das Adaptive, wird von einer Frau eher erwartet. Also überrascht es umso mehr, wenn die Frau dann sagt, nee, ich sehe das jetzt anders. Ich grill jetzt nicht, du grillst jetzt mal oder ich räume jetzt nicht die Teller ab, du räumst die ab. Dann kommt auch gerne mal die Frage, was ist denn heute mit dir los? Oder bist du heute falsch aufgestanden oder noch Schlimmeres? Solche Fragen stellt man Männern in der Regel nicht, weil wiederum die Erwartung nicht da ist. Ja? Also reine Sozialisierung dürften Männer genauso gefragt werden wie eine Frau auch. Ja.
Ja, ein paar Klischees sind wir schon durchgegangen. Eben hatten wir, Männer sind direkter als Frauen. Nehmen wir jetzt mal, Frauen sind sensibler. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja, also so verallgemeinert kann ich es natürlich auch nur aus Beobachtung sagen. Ich würde es jetzt, ja, ich war jetzt sehr schnell dabei zu sagen, ich würde beobachten, dass das so ist, aber ich kenne auch echt sensible Männer. Also ich glaube einfach, dass es einen Unterschied macht, wie wir es zeigen. Und das ist sicherlich auch so ein bisschen, naja, da muss ich in der Entwicklung, tut sich ja da so ein bisschen was. Männer dürfen jetzt weicher sein. Wir haben ja dieses ganz große Thema der toxischen Männlichkeit und sowas. Und so langsam zeigen Männer ja auch ein bisschen ihre weichere und weiblichere Seite und sowas. Ich denke, dass es einfach auch damit zu tun hat, wer zeigt sich wie und nicht so unbedingt damit, wer fühlt mehr oder weniger.
Ist es heute einfacher geworden, sich verletzlich zu zeigen als früher?
Definitiv. Ja, man darf das auch als Mann tatsächlich, nicht überall, aber schon in einigen Gebieten. Ich fand es gerade wunderbar, auch wenn man wieder an Italien denkt, ne, an Malcesine. Wenn ein italienischer Mann sensibel ist, dann würde man sagen, ein Romantiker ist schön. Ja, vielleicht bei dem einen oder anderen deutschen Mann, je nachdem wie alt er ist, wäre man vielleicht ein bisschen verwundert. Wenn es aber nicht allzu häufig vorkommt, würde man sich denken, das ist schön, dass du auch mal deine Gefühle zeigst. Mir ist jetzt keine Studie bekannt, wo man sagen kann, faktisch Frauen sind sensibler. Ich glaube das auch nicht, sondern Frauen drücken das direkt aus. Vielleicht heulen sie oder werden auf jeden Fall verbal. Sie artikulieren sich, sie zeigen es. Und ein Mann geht vielleicht in den Keller und boxt. Ja? Er reagiert ganz anders damit. Oder braucht eine Pause, geht um den Häuserblock, nimmt den Hund raus, geht um den Häuserblock. Also er verarbeitet es tatsächlich anders. Ich würde behaupten, Männer sind mindestens so sensibel wie Frau. Ja.
Für euch beide war das jetzt ein gemeinsames Buchprojekt. Saskia, du bist Autorin, du bist auch Ghostwriterin. Wie ist das für dich als Autorin? Kannst du dir dann manchmal die Welten so schaffen, wie du sie gerne hättest? Wie machst du das?
Also klar, wenn ich jetzt im Romanbereich schreibe, dann kann ich mir natürlich die Welten anders schaffen, als jetzt beispielsweise im Sachbuch. Da muss ich mit Fakten einfach zu Rande kommen. Und es war jetzt ja hier im Endeffekt genauso. Ne? Also wir haben schon ganz oft auch Situationen gehabt, da denkt man sich, schön wäre jetzt, aber wir müssen ja doch schauen, dass wir vielleicht ein breites Publikum abholen. Und wie würde denn jetzt die Durchschnittsfrau, der Durchschnittsmann oder wie würden wir, ne, einfach zum Wohl des Buches diese ganze Geschichte schreiben? Genau, also das ist tatsächlich abhängig dann vom Projekt und von der Geschichte, wie frei man da sein kann.
Und Mike, wie ist es bei dir? Du bist Unternehmensberater. Lassen sich da nur die Menschen erreichen, die sowieso offen sind und die anderen, die es womöglich bräuchten, die erreicht man einfach nicht?
Ja, eigentlich ganz so, also genau umgekehrt. Also ich bin spezialisiert auf Transformation, mache Change Management. Also immer dann, wenn wirklich Umbrüche, Restrukturierungen im Gang sind, dann bin ich eigentlich vor Ort und Stelle. Und bin immer auf dieses Zwischenmenschliche fokussiert. Ja, das können jetzt Mann und Frau sein, das können Mann, Mann sein, Frau, Frau sein. Und eigentlich läuft eine Transformation immer dann nicht rund, wenn es zwischenmenschlich nicht klappt. Ja, sind ja selten die Prozesse oder die Systeme, sondern eigentlich immer, dass irgendeine Kommunikation nicht stattgefunden hat oder stattgefunden hat, aber unterschiedlich interpretiert wurde. Und da erreiche ich schon Personen, aber am allerliebsten im Einzelsetting oder zu dritt, ja, aber nie in der großen Runde.
Ja, wie war jetzt dieses gemeinsame Projekt für euch? Gibt es da noch ein weiteres Buch? Habt ihr was geplant?
Sehr lehrreich. Ja. Also ich habe das sehr genossen. Also vielen Dank an dich.
Ebenfalls.
Konnte viel lernen. Also schriftstellerisch natürlich enorm viel. Und deine Hingabe, deine Muße zu, wir gucken uns nochmal das Kapitel an, ne? Zum Perfektionismus fast schon für mich. Und dann wirklich lange an einem Satz feilen und ein Wort feilen und dann selber am nächsten Tag vielleicht diesen Satz zu lesen und zu realisieren, Mensch, die Saskia hat vollkommen recht, das liest sich jetzt einfach wie Butter runter. Das ist herrlich, vielen Dank dafür.
Das ist aber schön, danke schön, das freut mich sehr.
Ja, dann schön, gerne. Das Danke gebe ich weiter an euch für den Besuch heute Vormittag in SWR1. Leute, Saskia Hirschberg und Mike Neumann.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.